ARD.
Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Personenzug in der Region Kharkiv gab es Tote und Verletzte. Die trilateralen Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA sollen am Sonntag fortgesetzt werden. In Moskau wird der Prozess gegen den Düsseldorfer Karnevalisten Jack Tilly fortgesetzt. Und internationale Journalisten haben auch weiterhin keinen ungehinderten Zugang in den Gazastreifen. Hallo, ich bin Michael Hafke aus der NDR Nachrichtenredaktion. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Mittwoch, dem 28. Januar um 7.30 Uhr. Bereits gestern ist es passiert, ein russischer Drohnenangriff auf einen Zug in der Region Kharkiv. Jetzt ist klar, dabei gab es auch Tote und Verletzte. Die meisten der Passagiere konnten evakuiert werden. Scharf wurde der Angriff von der ukrainischen Regierung verurteilt. Der ukrainische Präsident Zelensky sprach von Terrorismus, dem schloss sich Vizepremier Kuleba an. Die Region Kharkiv war allerdings nicht das einzige Ziel. Auch die Hafenstadt Odessa wurde von Drohnen überzogen. Aus Kiew berichtet Peter Sawicki.
Bei einem russischen Drohnenangriff auf einen Zug im Osten der Ukraine sind laut der dortigen Staatsanwaltschaft mindestens 5 Menschen ums Leben gekommen. Zudem wurden Verletzte gemeldet. Weitere Personen sollen sich in medizinischer Behandlung befinden. Der Vorfall ereignete sich in der Region Kharkiv, genauer im Bezirk Isjum, einem Teil des Landes, der sich relativ nah an der momentanen Frontlinie befindet und zeitweise unter russischer Besatzung gestanden hatte. Laut ukrainischer Staatsanwaltschaft wurden beim Beschuss die Lokomotive sowie ein Passagierwaggon getroffen. 291 Passagiere seien im Zug gewesen, die meisten von ihnen seien evakuiert worden. Präsident Zelensky verurteilte den Angriff scharf. Vizepremier Oleksiy Kuleba sprach von einem Terrorakt Russlands gegen die Zivilbevölkerung. Der Passagierzug sei kein militärisches Ziel gewesen. Drohnenangriffe Russlands hatte es auch in der Nacht zuvor erneut gegeben. Besonders betroffen war die Großstadt Odessa mit mindestens 3 Toten und mehr als 20 Verletzten, wie es lokalen Angaben zufolge heißt.
Die ukrainische Regierung spricht von insgesamt 165 russischen Drohnen in der vergangenen Nacht, von denen 135 abgefangen werden konnten. Und immer wieder ist es die Infrastruktur, die attackiert wird. Das staatliche Gasunternehmen Naftogaz meldet den mittlerweile 5. Angriff auf eine seiner Anlagen im Westen des Landes. Für die am Wochenende gestarteten trilateralen Gespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA bedeuten diese fortlaufenden Angriffe natürlich eine große Bürde. Das erklärte Zelensky auch in seiner abendlichen Videobotschaft. Dort sprach er davon, dass jeder dieser russischen Angriffe die laufenden diplomatischen Bemühungen untergraben würde. Ungeachtet dessen sollen die Verhandlungen am Sonntag in der Hauptstadt der Arabischen Emirate fortgesetzt werden. Und dann wird es wohl auch um Gebietsfragen und das von Russland besetzte Atomkraftwerk Saporischschja gehen. Zelensky hat bereits signalisiert, direkt mit Kremlchef Putin über heikle Fragen zu verhandeln. Russland verlangt einen Abzug der ukrainischen Truppen aus den Gebieten Donetsk und Luhansk. In Moskau kommt es heute zu der Fortsetzung eines Prozesses gegen den Düsseldorfer Karnevalisten Jack Tilly. Auf den ersten Blick klingt es skurril, hat aber einen durchaus ernsten Hintergrund. Tilly hat in der Vergangenheit mehrere Karnevalswagen für den Düsseldorfer Rosenmontagszug gebaut, mit Karikaturen von Kremlchef Putin. Die russische Justiz wirft ihm nun Verunglimpfung der russischen Staatsorgane vor. Und nach diesem Gesetz drohen dem Künstler eine Geldstrafe oder Freiheitsentzug von bis zu 10 Jahren. Der Prozess findet übrigens in Abwesenheit des Angeklagten statt. Für das Studio Moskau berichtet Lilia Becker.
In der Ecke stehen Kartons voll mit Akten. In einem kleinen Raum im Moskauer Bezirksgericht Basmani werden Ende Dezember die Anklagepunkte verlesen. Die Anwesenden, darunter Vertreter der deutschen Botschaft, haben sichtlich Mühe, die leisen Worte des Richters zu verstehen. Der Angeklagte selbst ist nicht erschienen. Dem Düsseldorfer Bildhauer Jacques Tilly wird ein Vergehen nach Artikel 207.3 des russischen Strafgesetzbuches vorgeworfen.
Öffentliche Verbreitung von wissentlich falschen Informationen über den Einsatz der Streitkräfte der Russischen Föderation. Die Ausübung der Befugnisse durch staatliche Organe.
Den langen Artikel kann man kurz mit Verunglimpfung der russischen Staatsorgane zusammenfassen. Was das konkret bedeutet, weiß wohl niemand so wirklich. Unter dem Paragraphen werden regelmäßig Kritiker und Andersdenkende angeklagt. Der Prozess gegen Tilly in Russland daher keine Sensation. Knapp eine Woche nach Beginn der sogenannten militärischen Spezialoperation in der Ukraine wurde die harte politische Linie mit neuen Gesetzen untermauert. Der 2. März 2022 ist die Geburtsstunde des sogenannten Fake-Artikels. Die Antikriegsproteste wurden den Machthabern zu laut. Der Krieg darf seitdem nicht mehr Krieg genannt werden. Gemeinsam mit Artikel 207.3 werden Anfang März 2022 weitere Gesetze und Gesetzesänderungen verabschiedet. Harte, aber notwendige Maßnahmen, sagt Valentina Matwienko, Vorsitzende des Russischen Föderationsrats.
Diese Gesetze sind hart, aber wir müssen sie gerade jetzt verabschieden. Auf dem Spiel stehen die Sicherheit des Landes, das Leben unserer Bürger und das Leben der Bürger der brüderlichen Nationen.
Seitdem wurden laut Angaben des russischen Ermittlungskomitees mehr als 430 Verfahren nach Artikel 207.3 eingeleitet. Darunter gegen den Oppositionspolitiker Ilya Yashin und Wladimir Karamurza. Aber auch der Fall der jungen Künstlerin Sascha Skatschilenko erweckte weltweit Aufmerksamkeit. Sie hatte Preisschilder in Supermärkten durch Schilder ersetzt, die über den Tod von ukrainischen Zivilisten informierten. Dafür 7 Jahre Haft. Die drei sind mittlerweile nach einem Gefangenenaustausch freigekommen und befinden sich außerhalb Russlands. Viele andere sitzen noch in Haft.
Der Angriff der Hamas auf das Nova-Festival in Israel mit vielen Toten und Verletzten liegt fast 2,5 Jahre zurück. Und genau so lang verweigert Israel internationalen Journalisten ungehinderten Zugang zum Gazastreifen mit der Begründung, es gäbe zu große Sicherheitsrisiken für Militär und Journalisten. Der einzige Weg seien selten streng kontrollierte Touren mit dem israelischen Militär. Für den Verband der Auslandsjournalisten habe das nichts mit unabhängigem Journalismus zu tun. Bereits im September 2024 hat der Verband eine Petition vor dem Obersten Gerichtshof eingereicht. Und das Ergebnis der aktuellen Anhörung lautet, die Entscheidung wird erneut vertagt. Aus München berichtet unsere Korrespondentin Sophie von der Tann.
Die Zuschauerbänke im Sitzungssaal 4 des Obersten Gerichtshofes in Jerusalem sind gefüllt. An diesem Morgen findet eine Anhörung statt, auf die internationale Journalisten schon lange warten. Sie fordern uneingeschränkten Pressezugang in den Gazastreifen. Denn seit dem Terrorangriff am 7. Oktober 2023 lässt Israel Journalisten nicht unabhängig in den Gazastreifen.
Als Journalisten müssen wir das tun können, was wir am besten können,
sagt Tanja Krämer, Vorsitzende des Vereins der Auslandspresse. Diese hat die Petition schon im September 2024 eingereicht.
Wir müssen nach Gaza reinkommen, wir müssen mit den Menschen reden können, wir müssen sehen, was dort passiert, also die Quellen auch aus erster Hand bekommen.
Ohne die Unterstützung palästinensischer Journalisten vor Ort, die unter schwierigen und gefährlichen Umständen arbeiten, wäre eine Berichterstattung auch für die ARD aus dem Gazastreifen unmöglich. Die einzige Möglichkeit für internationale Journalisten, selbst nach Gaza zu kommen, sind geführte Pressetouren des israelischen Militärs.
Wir haben jetzt hier etwa 15 Minuten, falls nötig ein bisschen mehr. Sie können drehen, was Sie wollen,
sagt Nadav Shoshani, Militärsprecher, während eines Emberts vor wenigen Tagen in dem Gebiet vom Gazastreifen, das Israel kontrolliert. Vor Veröffentlichung im Fernsehen müssen wir das Drehmaterial allerdings dem Militärzensor vorlegen.
Und wir sagen, dass diese Embeds, die mit dem israelischen Militär durchgeführt werden, die sind zum einen sehr kontrolliert. Die israelische Armee entscheidet, wohin wir gehen, was wir sehen. Was man nicht kann auf solchen Embeds, ist mit Palästinensern zu sprechen. Deswegen ist es nochmal ganz wichtig zu sagen, das ist kein unabhängiger Journalismus,
sagt Tanja Krämer vom Verein der Auslandspresse. Die israelische Regierung rechtfertigt das Zutrittsverbot nach wie vor mit Sicherheitsbedenken, trotz Waffenruhe. Freier Zugang gefährde israelische Truppen und Journalisten, sagt Staatsanwalt Jonathan Nadav während der Anhörung. Das sei absurd, entgegnet der Anwalt der Auslandspresse. Ein Dokument, in dem die Armee ihre konkreten Gründe ausführt, wird nur den Richtern vorgelegt. Öffentlich einsehbar ist es nicht. Etwa 1,5 Stunden lang hören sich die Richter die Argumente der Anwälte beider Seiten an. Einen Tag später geben sie bekannt, die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs, ob Journalisten wieder ungehindert nach Gaza dürfen, wird erneut vertagt um weitere 2 Monate.
Und zum Schluss noch dies. Israel setzt auch weiterhin auf eine vollständige Entwaffnung der Hamas im Gazastreifen, falls nötig auch auf schwierigem Weg. Vorher werde es keinen Wiederaufbau in dem zerstörten Gebiet geben, so der israelische Ministerpräsident Netanyahu. Und er schickte hinterher, Israel werde auch die Kontrolle über den Küstenstreifen behalten. Und das war Krieg und Terror. Mein Name ist Michael Hafke. Vielen Dank fürs Zuhören.